Das Alter ist bunt, das Alter ist vielfältig, das Alter ist schön. So wird diese Lebensphase in den Prospekten der fröhlichen Gerontologie angepriesen. Und es stimmt, das Alter ist bunt. Frauen und Männer, heterosexuelle und queere Menschen, Menschen auf dem Land und in der Stadt, Menschen in Ost und West, Menschen mit unterschiedlichen Werten, Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Aber hinter der Vielfalt des Alters steht häufig soziale Ungleichheit. Die Ungleichheit von Wissen und Bildung, von Einkommen und Vermögen, von Prestige und Macht. Und diese Ungleichheit hat Folgen. Folgen für ein gutes Leben im Alter.
Da kennt einer sein Metier, schaut aufmerksam in die Gesellschaft und entwickelt daraus einen politischen Standpunkt. Damit willkommen zum Podcast für die geburtenstarken Jahrgänge Babyboomer Boomer, Bestager oder auch schlicht alle, die älter als 55 Jahre sind. Wir sind viele, ich bin einer davon. Mein Name ist Stefan Robiné. Was Sie gleich hören, ist exklusiv, weil an keiner anderen Stelle hörbar und eigens für diesen Podcast neu aufgenommen. Es ist die Rede, mit der sich Deutschlands führender Altersforscher, Professor Clemens Teschrömer, im Herbst 2023 in seine Rente verabschiedet hat. Clemens Teschrömer hat die deutsche Altersforschung in den letzten Jahrzehnten geprägt. 25 Jahre lang war er Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen, DZA. Was in der deutschen Bundesregierung übers Altern gesagt wird, beruht häufig auf Forschungsarbeiten aus dem von ihm geleiteten Institut. Er hält hier gewissermaßen die Rede seines wissenschaftlichen Lebens. Da er sich in den vergangenen Jahrzehnten mit den vielfältigen Formen und Auswirkungen des Alterns auf den Einzelnen und die Gesellschaft beschäftigt hat, ist diese Rede ein faszinierender Mix aus wissenschaftlichem Vermächtnis, politischen Anregungen und persönlichen Hoffnungen. Mein Prädikat sehr hörenswert, aber bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
Altersfragen der Zukunft. Es gibt zwei Sorten von AltersforscherInnen, nämlich jene, die sich um das Alter sorgen und jene, die sich vor dem Alter fürchten. Ein spitzes Bonmot des Soziologen Richard Satterston, und ich habe mich selbstredend stets der zweiten Sorte zugerechnet. Mittlerweile bin ich älter geworden und darf mit Stolz das Etikett des Rentners tragen. Und siehe da, weder allzu viel Mitgefühl mit den Alten, noch übermäßige Furcht vor dem Alter finde ich in mir. Eher die nüchterne Feststellung, es gehört nun einmal zum Leben, das Alter, und zwar mit allen Chancen und Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen lernen müssen und um die sich dankenswerterweise auch die Alternsforschung kümmert. Bedenke aber, Mensch, zu deinem Leben gehört das Alter nur, wenn du Glück hast und noch lebst. Und dieses Glück genießen Reiche häufiger als Arme. Späte Freiheit, die Freiheit des Alters, das passt schon eher. Ein Begriff, den der Soziologe Leopold Rosenmeier geprägt hat. Mit dem Alter fallen Verpflichtungen weg, wir lösen uns von Rollen und Aufgaben des mittleren Erwachsenenalters, wir können tun, was wir immer schon tun wollten. Ein wenig melancholisch ist es zwar, die Freiheit erst zu spät im Leben zu finden, aber die Freiheit kommt. Sie kommt mit dem Alter. Doch auch hier ein Kaviat. Im Alter bedürfen wir der Unterstützung durch Gemeinschaft und Gesellschaft. Ein guter Wohlfahrtsstaat ist Voraussetzung dafür, dass wir die Freiheit des Alters auch ausfüllen können. Und so stehe ich vor Ihnen, meine Damen und Herren. Das Glück guter Bildung und eines guten Einkommens hat mich hierher geführt, an den Beginn des Alters, das mir vor dem Hintergrund einer immer noch starken sozialen Sicherung eine späte Freiheit verheißt. Dafür bin ich dankbar. Diese späte Freiheit will ich nutzen und den Versuch wagen, über Altersfragen der Zukunft nachzudenken. Dabei wird es nicht anders gehen, als persönlich zu werden, denn die Altersfragen der Zukunft, das bin ja ich. Vier Themen habe ich ausgewählt. Gutes Leben, Vielfalt, Bilder und Generationen. und ich will versuchen, mögliche Forschungsfragen anzudeuten. Dabei konzidiere ich gerne. Altersfragen der Zukunft sind eine Mischung aus neuen und persistenten Herausforderungen. Einige könnten Ihnen also bekannt vorkommen. Gutes Leben. Wir haben den Tod vergessen, ruft ein Professor. Wir haben auch das Sterben vergessen, antworten die anderen Gelehrten im Chor. Danach akademische Aufregung. Diese turbulente Szene spielte sich vor über 20 Jahren ab, in der vorletzten Sitzung der 4. Altenberichtskommission. In dem Bericht ging es um Risiken des hohen Alters. Alles Erdenkliche wurde berücksichtigt, nicht aber Sterben und Tod, die beide gewiss zu den Risiken des hohen Alters zählen. Viel Zeit hatte die Kommission nicht mehr und voll Scham wurden an die vorliegenden 350 Seiten noch rasch anderthalb Blätter ethische Reflexionen angehängt. Eine wahre Geschichte. Heute Anwesende können es bestätigen. Und Sie können es nachlesen. Ich bin mitschuldig, denn ich war Teil dieser Kommission. Diese Blindheit vor dem Lebensende, diese Verdrängung von Sterben und Tod, erstaunlich für eine Expertenkommission, die sich mit dem hohen Alter beschäftigt, kommt häufig in der Alternsforschung vor. Häufiger, als man annehmen sollte. In der Beschäftigung mit dem erfolgreichen Altern, dem zentralen Forschungsfeld zum guten Leben im Alter, ist diese Verdrängung sogar ein charakteristisches Wesensmerkmal. Jack Rowe, Mediziner, und Robert Kahn, Psychologe, haben die erfolgreichste Konzeption erfolgreichen Alterns vorgelegt. Gesundheit, Fitness und produktive Aktivität sind die drei Dimensionen ihres konzeptuellen Modells. Gesundheitsförderung und Prävention sind dafür sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene notwendig. Kompression der Morbidität ist in diesem Modell die Zauberformel, also das zeitliche nach hinten schieben und Zusammendrücken von altersbezogenen Erkrankungen bis kurz vor dem Lebensende. Im Idealfalle hieße das, im hohen Alter geht man eines Abends gesund ins Bett und wacht am nächsten Morgen krank, aber tot auf. Gesundes Altern ist möglich, das Lebensende hat seinen Schrecken verloren und es gilt, Sie und ich können und sollen selbst etwas für gesundes und erfolgreiches Altern tun. Ist das aber wirklich realistisch? Die demografische und epidemiologische Forschung zeigt, dass die Zunahme der Lebenserwartungen in den letzten Jahrzehnten nicht allein auf das Anwachsen gesunder Lebensjahre zurückzuführen ist. Es ist zugleich immer auch die Zahl kranker Lebensjahre angewachsen, Jahre mit Vielfacherkrankungen und Unterstützungsbedarf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe unseres Lebens irgendwann einmal pflegebedürftig werden, ist hoch. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies auch mit bester Gesundheitsförderung vermeiden lässt. Daher müssen Gegenkonzepte her, die uns ein gutes Leben trotz Alterseinbußen denken lassen. Adelheid Kuhlmeier hat mich mit der Idee der Autonomie trotz Multimorbidität im Alter bekannt gemacht. Es geht dabei um das Trotz, den Trotz, im Alter mit allen seinen Einschränkungen selbstbestimmt leben zu wollen, ja, das Leben zu lieben, auch wenn mit Körper und Geist nicht alles mehr klappt und der Tod kein abstraktes Risiko mehr ist. Kennen Sie das Lied »Es ist herrlich zu leben« aus dem Musical Linie 1? Da singt der alte, listige, trotzige Hermann. »Eine Nacht wie die Hölle. Du liegst starr bis ins Herz. Und du denkst, nun ist Sense. Da ein rasender Schmerz, ein Stich in der Lunge, ein Reißen, ein Krampf. Ja, der Körper lässt grüßen, also auf in den Kampf. Auf geht's, trotz allem.« Vor kurzem habe ich mit Hans-Werner Wahl, Suresh Rattan und Liat Ayalon Vorschläge für alternative Konzepte eines guten Lebens im Alter gemacht. Unser zentrales Argument: Wir müssen von einer rein individuellen Betrachtungsweise wegkommen. Es kommt auf Ermöglichungsstrukturen und Unterstützungsangebote an. Ein gutes Leben im Alter liegt nicht allein in den Händen des Individuums. Es kommt auch auf den Beitrag von Gemeinschaft und Gesellschaft an, ob eine Person im Alter am Leben Anteil nehmen, am Leben teilhaben kann. Aufgaben der Alternsforschung wären zunächst Theoriearbeit zu alternativen Konzepten eines guten Lebens im Alter. Darauf aufbauend die Entwicklung von Indikatoren zu Person-Umwelt-Konstellationen eines guten Alterns. Danach Sozialberichterstattung, deren große Bedeutung mir Heribert Engstler, Holger Adorf und Frank Berner gezeigt haben. Der Deutsche Alterssurvey, DEAS, ist eine treffliche Grundlage für die realistische Beschreibung des Lebens im Alter, das für viele, aber keineswegs für alle ein gutes Leben ist. Seit über einem Vierteljahrhundert berichtet der DEAS über die Lebenssituationen älterer Menschen und sagt Gesellschaft und Politik, was zu tun wäre, um das Leben im Alter besser zu machen. Berichterstattung ist wichtig und Forschung notwendig. Faktoren, die Autonomie und Teilhabe trotz Multimorbidität im Alter ermöglichen, müssen identifiziert werden. Forschung, die realistische Hoffnung auf ein gutes Leben im Alter macht. Natürlich ist es wünschenswert, gesund, fit und aktiv alt zu werden. Ich selbst will mein Bestes geben, versprochen. Aber wenn ich in Zukunft der Pflege und Unterstützung bedarf, hoffe ich, nicht nur mit hoher Pflegequalität versorgt zu werden, sondern weiterhin an der Gesellschaft Anteil nehmen und an der Gesellschaft teilhaben zu können, bis zum Ende meines Lebens. Vielfalt. Das Alter ist bunt, das Alter ist vielfältig, das Alter ist schön. So wird diese Lebensphase in den Prospekten der fröhlichen Gerontologie angepriesen. Und es stimmt, das Alter ist bunt. Frauen und Männer, heterosexuelle und queere Menschen, Menschen auf dem Land und in der Stadt, Menschen in Ost und West, Menschen mit unterschiedlichen Werten, Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Aber hinter der Vielfalt des Alters steht häufig soziale Ungleichheit. Die Ungleichheit von Wissen und Bildung, von Einkommen und Vermögen, von Prestige und Macht. Und diese Ungleichheit hat Folgen. Folgen für ein gutes Leben im Alter. Die Lebenserwartung ist bei Menschen mit niedrigem Einkommen kürzer als bei Menschen mit hohem Einkommen. Ihre Gesundheit ist schlechter und ihre Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe sind eingeschränkt. Bisweilen habe ich den Eindruck, dass die gerontologische Forschung stärker in der Konstatierung von Ungleichheiten ist, als in der Prüfung des Erfolgs von Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit. Und wenn Maßnahmen geprüft werden, sind dies eher kleinteilige Interventionen. Die Wirkung von Sozialpolitik könnte noch stärker von der Altersforschung in den Blick genommen werden. Zwei Beispiele möchte ich nennen und zwei Maximen der Sozialpolitik in den Blick nehmen. Früh übt sich und es ist nie zu spät. Früh übt sich. Ungleichheit ist dynamisch. Der Soziologe Dale Denifer postuliert, dass Unterschiede zwischen Menschen im Verlauf des Lebens zunehmen. Kinder, die mit größeren Ressourcen den Lebenslauf beginnen, gehen schon beim ersten Wettlauf, der Schulausbildung, als Sieger ins Ziel und können die mit diesem ersten Sieg verbundenen Ressourcen für den nächsten Wettkampf, die Berufsausbildung, nutzen. Etwas über die Dynamik von Ungleichheitsprozessen über den Lebenslauf zu erfahren, kann bedeutsame sozialpolitische Implikationen haben, denn gerade Wendepunkte in der lebenslangen Entwicklung machen auf Interventionsmöglichkeiten aufmerksam. Eine gewagte Überlegung: Könnte die Altersforschung Beiträge zum politischen Diskurs über die Kindergrundsicherung machen? Denken Sie an frühere sozial- und familienpolitische Maßnahmen, die in der Vergangenheit eingeführt wurden. Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, der Bildung oder der finanziellen Besserstellung. Ich gebe zu, da muss man sehr sorgfältig suchen, aber ich denke, man könnte fündig werden. Ziel wäre es, die Langzeitwirkungen dieser Maßnahme insbesondere auf benachteiligte Kinder zu überprüfen. Mit dem Deutschen Alterssurvey könnte der lange Arm der Kindheit in dynamischer Perspektive untersucht werden. Wenn die Alternsforschung die lebenslangen Auswirkungen von frühen Interventionen zeigen könnte, wie eindrucksvoll wären diese Befunde. Es ist nie zu spät. Im Alter neu anfangen. Nicht vollständig neu, denn dazu reicht die Lebenszeit oft nicht, aber in der späten Freiheit doch Dinge ausprobieren, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Eine Sprache lernen, ein Musikinstrument üben, Sport treiben, neue Freunde finden, freiwillig aktiv werden, sich politisch einmischen. Neuanfänge hin zu einem aktiven Alter sind gerade für schlechter gestellte Menschen im Alter nicht einfach oder sogar unmöglich. Vor einigen Jahren gab es eine rege Diskussion zum Active Aging Index. Dieser Index ist ein Katalog von Indikatoren zum aktiven Altern, mit denen Länder miteinander verglichen werden können. Es ging darum, festzustellen, wie sich ältere Menschen an der Gesellschaft beteiligen und welche Möglichkeiten für ein aktives Altern vorhanden sind. Es gibt große Unterschiede zwischen europäischen Ländern und Deutschland liegt wie immer auf einem guten Mittelplatz. Der Hype um diesen Index ist abgeflacht, aus meiner Sicht aus drei Gründen. Erstens fehlte es an individuellen Veränderungsdaten, zweitens an Wissen über gesellschaftliche Strukturen und Politiken und drittens wurde das Problem sozialer Ungleichheit gar nicht berücksichtigt. Hier gäbe es aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe für die vergleichende Altersforschung. In welchen Ländern klappt es gut, sozialer Ungleichheit im Alter zu begegnen? Und welche Maßnahmen sind dabei wichtig? Gute Bildung, ein umfassendes Gesundheitssystem, eine auskömmliche Rente? Dazu müsste eine europäische Datenbank zu Veränderungen in Sozial- und Seniorenpolitik angelegt werden. Individuelle Daten zur Frage, ob Menschen im Verlauf der Zeit dabei bleiben, aufhören, nie dazugehören oder eben anfangen, aktiv zu werden, könnte man dem Survey of Health and Retirement in Europe, kurz SHARE, entnehmen. Ziel dieser Analysen wäre es, die Einführung sozialpolitischer Maßnahmen auf individuelle Veränderungen im Verhalten zu beziehen. Veränderungsangebote früh und spät im Leben haben die Verringerung sozialer Ungleichheit zum Ziel. Vielleicht zeigt es sich ja bei deren Untersuchung sogar, dass die Verringerung dieser Ungleichheit gut ist für alle, für Hoch- und Niedriggebildete, für Reich und Arm. Das wäre ein schlagendes Argument für gesellschaftliche Umverteilung, denn die ist notwendig. Entsprechende Maßnahmen und Strukturen gibt es nicht für umsonst. Sinkt aber die soziale Ungleichheit, so treten Vielfalt und Buntheit des Alters deutlich hervor. Bilder. Ich würde jetzt gerne einen Witz über ältere Menschen machen, um das Publikum mit einer sorgfältigen Analyse auf das Thema Altersbilder einzustimmen. Es. Super, tolle Idee. Ich kenne einen total geschmacklosen. Also, kommt ein alter Mann über ich. Schluss damit, ihr seid wohl komplett aus den Fugen geraten. In ihren Köpfen vermute ich Entsetzen und Empörung, Fremdschämen und frohe Erwartung, je nach charakterlicher Ausrichtung. Aber ich werde natürlich keinen Witz über ältere Menschen machen. Es reicht schon anzudeuten, welche Funktion und Wirkung solche herablassenden Rohheiten haben, die der Lächerlichkeit preisgegebenen wissen, wo ihr Platz im sozialen Gefüge ist. Es gibt aber auch subtile Mittel der sozialen Kontrolle. Die peinliche Stille, das indignierte Kopfschütteln, das geflissentliche Übersehen, um älteren Menschen zu signalisieren, welche Eigenschaften sie besitzen, wie sie sich verhalten sollen und welchen Wert sie haben. Welche Reaktionen Verhalten hervorruft, das vom Altersbild abweicht, zeigt Bertolt Brechts Geschichte der unwürdigen Greisin, seiner eigenen Großmutter, die sich nach dem Tod ihres Mannes in Spelunken herumtreibt und Zeit mit jüngeren Männern verbringt. Ihre Kinder sind entsetzt und versuchen sie zu enterben, können aber in diesem Fall nichts ändern. Altersbilder mögen sich in den letzten 100 Jahren geändert haben. die Mechanismen zur Korrektur abweichenden Verhaltens nicht. Negative Altersbilder und insbesondere Altersdiskriminierung, die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Alters, hinterlassen Spuren. Die Arbeiten von Susanne Wurm und Lead Ayalon haben die tiefgreifenden Folgen von Altersbildern und Altersdiskriminierung auf Wohlbefinden, Gesundheit und Lebenserwartung gezeigt. Nicht allein sozioökonomische Rahmenbedingungen beeinflussen Lebensläufe, sondern auch die sozialen Tatsachen der Vorstellungen über das Älterwerden. Altersbilder als selbsterfüllende Prophezeiungen. Nun gibt es nicht allein negative Altersbilder, sondern auch positive. Vorstellungen von gütigen, gelassenen und weisen alten Menschen. Und diese Vorstellungen tun uns gut. Wer von Ihnen, meine Damen und Herren, sich bislang noch nicht auf sein Alter gefreut hat, sollte das schnellstmöglichst tun. Ihnen wird es im Alter besser gehen. Ich gebe zu, dass es nicht einfach ist, sich einen Ruck zu geben und seine Sicht aufs Alter, Altwerden und alte Menschen zum Positiven zu verändern. Und so überrascht es nicht, dass die Ergebnisse von Interventionsstudien mager ausfallen. Einzig der Kontakt zu älteren Menschen scheint sich positiv auszuwirken, insbesondere dann, wenn sie als Vorbild für ein positives Älterwerden taugen. Da es offensichtlich schwierig ist, Altersbilder auf individueller Ebene zu verändern, ist es eine wichtige Altersfrage, zu überprüfen, ob dies über gesellschaftliche Maßnahmen gelingen könnte, etwa über Antidiskriminierungsregelungen. Solche Regelungen zielen auf das gesellschaftliche Klima mit der Hoffnung auf größere Altersfreundlichkeit in einer Gesellschaft. Untersucht wurde deren Wirksamkeit bislang aber noch nicht. Die vergleichende Altersforschung könnte dazu beitragen, erfolgreiche gesellschaftliche Regulierungen zu identifizieren, damit sie als Good-Practice-Beispiele übernommen werden können. Es bietet sich an, Länder mit unterschiedlichen Maßnahmen gegen Diskriminierung miteinander zu vergleichen. Hierfür könnte wiederum die europäische Studie SHARE verwendet werden, so es denn gelänge, Indikatoren zur Erhebung von Altersdiskriminierung in den Fragenkatalog dieser Studie aufzunehmen. Damit ließe sich die Frage beantworten, ob sich durch Einführung von Regelungen gegen Altersdiskriminierung diskriminierendes Verhalten sowie Erfahrungen von Diskriminierung verringern. Es wird wohl keine Gesellschaft geben, die ohne Altersbilder auskommt, negative und abwertende, aber auch positive und freundliche Bilder des Alters. Dennoch sollten wir uns bewusst sein, dass Altersstereotype uns den Blick auf die Person verstellen, mit der wir es zu tun haben. Und auf diesen genauen, respektvollen Blick kommt es an. Generationen. Panterei. Alles fließt. Die Zeit vergeht. Manches bleibt gleich, vieles verändert sich. Wir entwickeln uns im Lauf unseres Lebens. Das Bild der Familiengenerationen, Kinder, Eltern, Großeltern, deutet die im Verlauf der Zeit wechselnden Abschnitte und Entwicklungsaufgaben unseres Lebens an. Unsere Lebenszeit bildet den Rahmen unserer individuellen Entwicklung. Und diese Lebenszeit ist eingebettet in die historische Zeit, die den Hintergrund der sich ablösenden gesellschaftlichen Generationen und des sozialen Wandels darstellt. Nichts Neues für Leserinnen der Schriften Karl Mannheims oder Warner Shires. Für die Untersuchung der ineinander verschachtelten individuellen Entwicklung mit dem sozialen Wandel ist der bereits mehrfach erwähnte Deutsche Alterssurvey, kurz DEAS, die Studie der Wahl. Begonnen von Martin Kohli, wurde der DEAS von Andreas Mutter-Klingenbiel und Susanne Wurm zu einer längsschnittlichen Studie umgeformt, die in den letzten Jahren weiterentwickelt von Claudia Vogel und Julia Simonson. Dass der DEAS auch von vielen WissenschaftlerInnen außerhalb des DZA verwendet wird, ist in erster Linie der Arbeit von Heribert Engsler zu verdanken, der ein exzellentes Forschungsdatenzentrum aufgebaut hat. Die WissenschaftlerInnen am DZA, Mareike Böning, Ulrike Ehrlich, Oliver Huxold, Nadja Kelle, Laura Romeo, Svenja Spuling, Stefan Stuth, Michael Weinhardt und Jenna Wünsche, werden die Entwicklung des Theas zu einer hervorragenden international sichtbaren Forschungsdateninfrastruktur weiter vorantreiben. In empirischen Analysen mit dem Deutschen Alterssurvey kann das Thema Generationen mit einem Blick zurück und einem Blick nach vorn diskutiert werden. Der Blick zurück. Der DEAS erlaubt es, die Veränderungen im Verlauf des Älterwerdens zu untersuchen, Generationen miteinander zu vergleichen und auch das Älterwerden in unterschiedlichen Generationen zu untersuchen. Gerade diese letzte Möglichkeit macht den DEAS weltweit einzigartig. Unter Federführung von Claudia Vogel wurden die Entwicklungslinien von Frauen und Männern aus drei Geburtskohorten, also Bündeln von Geburtsjahrgängen, miteinander verglichen. Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsjahrgänge. Während sich die Lebensverhältnisse der nachfolgenden Generationen insgesamt verbessert haben, sind Geschlechterunterschiede in den meisten Bereichen stabil geblieben, und zwar stets zu Ungunsten der Frauen. Der Blick nach vorn. Im Mittelpunkt vieler aktueller Generationendebatten steht meine Generation, die Generation der Babyboomer. Geboren zwischen etwa 1955 und 1965, zurzeit also zwischen Ende 50 und Ende 60 Jahre alt. Viele Babyboomer werden ein gutes Alter erleben können, wobei dies aufgrund sozialer Ungleichheit sehr unterschiedlich ausfallen wird. Die Babyboomer sind ein wichtiger Faktor in Gesellschaft und Politik und sie werden es aufgrund ihrer schieren Größe für die nächsten Jahrzehnte auch bleiben. Die Geschichtswissenschaft könnte harsch über die Babyboomer urteilen. Vor dem Hintergrund einer außergewöhnlich langen Friedens- und Wohlstandsperiode haben sie vieles ignoriert oder zu spät erkannt und dann zu wenig getan. Und jetzt sind sie im Ruhestand, die Babyboomer, und aufgrund ihrer Zahl eine graue Macht. Was bedeutet das für die kommenden Generationen, für die Generationen X, Y, Z und Alpha, wie sie oft genannt werden? Diese Generationen stehen vor großen Herausforderungen. Kampf gegen den Klimawandel, Entwicklung nachhaltigen Wirtschaften, Friedenssicherung, Bewahrung der Demokratie sowie Aufbau von Strategien zur freundlichen Aufnahme von Menschen, die nach Europa kommen. Werden die nachkommenden Generationen ebenfalls gute Chancen auf ein gutes Leben, ein gutes Alter haben? Die Proponenten der Generationengerechtigkeit verneinen diese Frage und fordern einen Ausgleich zwischen den Generationen. Ein gewichtiges Argument. Meiner Ansicht nach aber führt die Debatte zur Generationengerechtigkeit in eine Sackgasse, da es aufgrund der Ungleichzeitigkeit der Lebensläufe einander nachfolgender Generationen kaum möglich ist, valide Kriterien intergenerationaler Gerechtigkeit zu entwickeln, sowie angemessene Maßnahmen intergenerationaler Umverteilung durchzuführen, ganz abgesehen von den großen Unterschieden innerhalb von Generationen. Die Forderung nach Solidarität zwischen den Generationen hilft meines Erachtens jedoch auch nicht weiter. Sie ist vielmehr das Mantra aller, die Generationenkonflikte unter den Teppich kehren wollen. Kümmere dich um deine Eltern, damit deine Kinder sich um dich kümmern werden. Diese Vorstellung einer ungebrochenen Generationenabfolge, so sie denn jemals existiert haben sollte, gibt es nicht mehr. Was in der jetzigen Situation notwendig ist, ist die Anerkennung von Interessengegensätzen, Ambivalenzen und Konflikten zwischen den Generationen und zugleich der Blick auf die große Vielfalt und Ungleichheit innerhalb der Generationen. Wir brauchen einen streitbaren, offenen Dialog, einen am Ende hoffentlich produktiven Dialog. Die Alternsforschung könnte empirische Erkenntnisse für diesen Dialog beisteuern. Befunde aus dem Deutschen Alterssurvey helfen dabei, den Blick nach vorne zu richten. Erkenntnisse über die politischen Einstellungen und Verhaltensweisen der Babyboomer könnten zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen. Wie werden sich die Babyboomer in den nächsten Jahren verhalten? Werden sie ihre politische Macht nutzen und dabei ihre Eigeninteressen im Blick halten? Wird sich gar nichts ändern, weil politische Werthaltungen früh im Leben ausgebildet werden und dann stabil bleiben? Oder wird das politische Handeln der Babyboomer gekennzeichnet sein durch Unterstützung der nachwachsenden Generationen? Alle Generationen müssen gemeinsam daran arbeiten, die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Antworten auf die genannten Alters- und Generationenfragen können dabei helfen, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, welche Verantwortung gerade die Babyboomer für die Gestaltung der Zukunft nachwachsender Generationen haben. Lassen Sie sich meine Überlegungen mit einem zugegebenermaßen sehr normativen Satz abschließen. Wir Alten, so denke ich, sollten uns auf die Seite der Jungen stellen, damit zukünftige Generationen ein erfülltes Leben führen und ein gutes Alter genießen können. Vielen Dank.
Und ich danke Clemens Herr Schrömer für die wunderbare Chance, diese Rede, diese Anregungen über diesen Podcast vielen Menschen zugänglich zu machen. Damit Sie und Ihr ein wenig mehr Zeit dafür habt, verabschieden wir uns in eine kleine kreative Sommerpause. Wir hören uns wieder in circa 4 Wochen. Bis dahin macht's gut und denkt dran, der nächste Ruhestand soll dein bester werden.